Herzlich willkommen zu meinem Podcast Nachhaltig Führen. Möchten auch Sie als junge oder erfahrene Führungskraft zukünftig noch wirksamer und zufriedener und dadurch auch nachhaltig erfolgreicher sein? Dann finden Sie in diesem Leadership-Podcast Inspiration, Impulse und konkrete Ideen für Ihre tägliche Führungsarbeit. Mein Name ist Sebastian Hollmann. Ich begrüße Sie zu Staffel 1, Episode 7 meines Podcasts Nachhaltig Führen. Heute geht es um die Wahl des richtigen Führungsstils. Ich möchte Ihnen Anregungen geben, wie Sie Ihre Zeit als Führungskraft effizienter nutzen und gemeinsam mit dem Mitarbeiter die Ziele besser erreichen, indem Sie je nach Situation unterschiedliche Führungsstile einsetzen. Wie immer starten wir mit einem Zitat. Das heutige stammt von dem Schriftsteller George Bernard Shaw, der mal gesagt hat, der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedes Mal Neumaß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen, in der Meinung, sie würden auch heute noch passen. Naja, das illustriert ganz gut, was auch in der Führung notwendig ist, und zwar nicht zu viele Annahmen zu treffen, von denen wir uns dann beeinflussen lassen, wenn wir ins Gespräch mit unseren Mitarbeitern gehen, sondern immer zu gucken, je nach Situation, was ist jetzt gerade erforderlich, was hat sich geändert, wie ist die Motivation meines Mitarbeiters, hat er sich in der Aufgabe auch weiterentwickelt, kann ich ihm noch mehr zutrauen, noch mehr Aufgaben delegieren, noch herausforderndere Aufgaben delegieren. Und das ist eben ganz, ganz wichtig und das führt uns dazu, dass unter Umständen je nach Aufgabe, um die es geht, auch unterschiedliche Führungsstile notwendig sind. Damit Sie auch verstehen, was ich damit meine, ist es, glaube ich, wichtig, dann auch mal konkret zu sagen, was ist der Führungsstil. Da hatten wir in der zweiten Episode die Unterscheidung gemacht zwischen Führungsstil und Führungsverhalten und hatten gesagt, Führungsverhalten ist eher das zeitlich überdauernde, konsistente Verhalten der Führungskraft. Wie bin ich generell, um auch als berechenbar und authentisch wahrgenommen zu werden? Und der Führungsstil ist das, was sich je nach Situation eben auch ein bisschen unterscheiden kann. Und wir werden heute feststellen, dass es Sinn macht, immer in Abhängigkeit vom sogenannten Reifegrad des Mitarbeiters einen unterschiedlichen Führungsstil zu wählen. Reifegrad, das ist immer die jeweilige Kombination von Qualifikation und Motivation in Bezug auf die jeweilige Aufgabe, um die es gerade geht. Weil, das kennen Sie wahrscheinlich bei sich selbst, Sie alle haben unterschiedliche Aufgaben und wenn wir uns mal unsere 10 wichtigsten Aufgaben anschauen würden, dann haben wir wahrscheinlich nicht bei allen auch dieselbe Qualifikation. Und es gibt neue Aufgaben, die hinzukommen, die ich auch erstmal erlernen muss, wo ich mich weiterentwickle und wahrscheinlich machen uns auch nicht alle Aufgaben gleichermaßen Spaß. Und vielleicht haben Sie sich selber auch schon intuitiv die Frage gestellt, naja, kann es denn so sinnvoll sein, wenn ich da immer ähnlich vorgehe, meine Mitarbeiter immer ähnlich führe? Und die Antwort ist wahrscheinlich nein. Es gibt eine sinnvollere Methode, die heißt situative Führung. Und die wollen wir uns heute mal genauer anschauen, dazu einen kurzen Ausflug auch in das Konzept machen, was dahinter liegt. Und dann aber für die Praxis eine knackige Entscheidungsregel ableiten, die Ihnen eben dabei hilft, Ihre Mitarbeiter dann noch effektiver und effizienter zu führen. Beim Thema Führungsstil, da gibt es ganz unterschiedliche. Sie kennen bestimmt Begriffe wie autoritäre Führung, kooperative Führung, Laissez-faire-Führung oder ähnliches und haben die vielleicht bisher noch nicht in einem Zusammenhang betrachtet. Von daher möchte ich Ihnen da gerne einen Ansatz bieten, die mal gezielt voneinander zu unterscheiden. Starten möchte ich allerdings mit zwei anderen Stilen, die in jüngerer Zeit häufig diskutiert werden, nämlich der sogenannten transaktionalen und der transformationalen Führung. Das ist schon mal ein wichtiger Gedanke, wenn ich mich eben damit auseinandersetze, wie möchte ich auch als Führungskraft führen. Und der zentrale Unterschied besteht darin, dass die transaktionale Führung sehr stark eben auf dem Austausch, das heißt der Transaktion von Leistung des Mitarbeiters gegen ja, Entgelt, Belohnung, Bonus und sonstige Incentives, dass die darauf basiert, während die transformationale Führung eher die intrinsische Motivation des Mitarbeiters anspricht, die transaktionale also eher die extrinsische Motivation. Denn bei der transformationalen Führung geht es darum, den Mitarbeiter durch eine übergeordnete Vision zu motivieren, Vorbild zu sein, ihn auch anzuregen, Dinge zu hinterfragen, zu optimieren, seine Fähigkeiten einzubringen und sich auch sehr individuell mit ihm auseinanderzusetzen. Also eher zu coachen, Sparringspartner zu sein, den Mitarbeiter gezielt zu fördern und seine Stärken zu entwickeln. Das sind zwei Aspekte, die Sie sich noch einmal genauer anschauen können, wenn Sie mögen. Ich werde dazu in den Shownotes auch entsprechende Quellen verlinken. Von daher transaktionale versus transformationale Führung ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Und je nach Unternehmensumfeld, in dem Sie sich befinden, je nach Mitarbeitertyp, auf den Sie treffen, je nach Kultur, wird wahrscheinlich auch das eine oder das andere vorherrschen. Und auch da kann man sich schon mal überlegen, naja, bei welchen Aufgaben, bei welchen Funktionen ist es denn wichtiger, vielleicht eher transaktional zu führen und auf die Prozessebene zu gehen, Dinge genau zu bestimmen von der Zielsetzung, von den Kontrollpunkten, das auch eher nachzuhalten. Bei welchen ist es aber auch wichtig, die intrinsische Motivation des Mitarbeiters zu fördern, über Visionen, über Ziele, über Ausstrahlung, die ich habe als Führungskraft, das heißt über meine Persönlichkeit an der Stelle auch zu agieren, Vorbild zu sein und den Mitarbeiter eher zu inspirieren. Das ist eine erste wichtige Unterscheidung zwischen transaktionaler und transformationaler Führung. Wenn wir uns jetzt anschauen, was davon eine stärkere Auswirkung auch auf die Nachhaltigkeit in der Führung hat, dann ist das Ergebnis, dass häufig die transformationale Führung, das zeigen auch viele Untersuchungen, einen größeren Einfluss darauf hat, insbesondere auf den Aspekt auch der wahrgenommenen Fairness. Wie sehr kümmert sich auch meine Führungskraft um mich? Stichwort Informations-Interaktionsgerechtigkeit, wenn Sie sich erinnern, auch das Thema Prozessgerechtigkeit. Inwieweit kann ich denn da mitsprechen? Werde auch gefragt, werde eingebunden. Das Thema Partizipation spielt da eine große Rolle. Das Thema auch Konsistenz im Führungsverhalten ist da insgesamt sehr, sehr wichtig. Auch in Bezug auf die Zufriedenheit und eben auch die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter. Da spielt das Thema transformationale Führung eine ganz, ganz große Rolle. Von daher der erste wichtige Aspekt für Sie kann sein, mal mitzunehmen, wann macht es denn Sinn, meine Mitarbeiter bei welchen Aufgaben auch eher transformational über entsprechende Visionen, Einbindung und ja auch meine Persönlichkeit als Führungskraft zu führen und mich sehr intensiv auch mit Ihnen auseinanderzusetzen. Der zweite Aspekt, der wichtig ist, ist das Thema, was wir schon angesprochen hatten, der situativen Führung. Jetzt stellen Sie sich vor, ganz konkret, Sie haben einen Mitarbeiter, der hat mehrere Aufgaben, zum Beispiel einen Vertriebsmitarbeiter, den Sie haben, wenn Sie Vertriebsführungskraft sind. Der Mitarbeiter muss beispielsweise neue Aufträge akquirieren, bestehende Kunden betreuen. Das könnte ein zweiter wichtiger Aspekt sein. Er hat aber auch administrative Aufgaben, die es zu bewältigen gilt. Vielleicht ist der Mitarbeiter auch in Ihrer Organisation, weil er sich als besonders gut erwiesen hat, noch als Coach oder Trainer aktiv, begleitet Kollegen bei Mitfahrten zu Kunden, entwickelt die noch weiter, schreibt hinterher Coaching-Berichte, ist auch als Trainer aktiv, das heißt, gibt Seminare für Kollegen. Das könnten so zentrale Aufgaben sein, neben den eigentlichen Vertriebsaufgaben, die dieser Mitarbeiter hat. Ja, und wenn Sie sich jetzt anschauen und auch mal an das Thema Persönlichkeit zurückdenken, dann ist wahrscheinlich die Motivation, die dieser Mitarbeiter bei jeder dieser Aufgaben hat, höchst unterschiedlich. Es könnte sein, dass ihm seine eigene Vertriebsarbeit wahnsinnig viel Spaß macht, dass es ihm auch Spaß macht, vielleicht Kollegen zu coachen, weil er da sehr nah am Kunden dran ist, dass es ihm vielleicht schon ein bisschen weniger Spaß macht, so im Klassenraum, in einer Seminaratmosphäre, da die Kollegen weiterzuentwickeln, Seminare zu geben. Vielleicht passt es nicht so richtig zu seiner Motivation, eng am Kunden in der Praxis dran zu sein. Und vielleicht machen ihm sogar die administrativen Aufgaben, die er hat, noch viel weniger Spaß. Oder sie nehmen einen anderen Mitarbeiter, der viel Spaß darin hat, Kunden, die er langjährig hat, weil er vielleicht auch eher eine stetige Ausprägung in seiner Persönlichkeit hat, zu betreuen, während er jetzt nicht so der Hunter ist, der da auf Neukundenakquisition geht, wie das vielleicht ein initiativer Gelber-Typ wäre. Und da sehen Sie schon, dass eben auch je nach Persönlichkeit, auch je sicherlich nach Qualifikationslevel, die Motivation in Bezug auf unterschiedliche Aufgaben durchaus auch sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Was natürlich ganz selbstverständlich ist, dass auch die Qualifikation bei unterschiedlichen Aufgaben sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt Aufgaben, die liegen uns einfach sehr, sehr gut, weil auch unsere persönlichen Stärken sehr gut dazu passen, wenn Sie mal an die Themen Genauigkeit oder Durchsetzungsstärke oder Inspiration von anderen Menschen denken, die ja auch mit dem Thema Persönlichkeit korrelieren, dann werden uns manche Aufgaben besser gelingen, andere vielleicht auch weniger. Und zudem ist es natürlich so, je länger wir bestimmte Aufgaben ausführen, umso besser können wir die auch. Umso besser haben wir sie gelernt, umso mehr Qualifikation haben wir auch erworben. Gleichzeitig kann es natürlich auch sein, gerade bei Menschen, die auch eher extrovertiert sind, dass mit zunehmender Dauer, die ich eine Aufgabe bearbeite, die immer weniger spannend und sexy für mich wird. Das heißt, eine Aufgabe nutzt sich auch irgendwann ab. Und das kann sich wiederum auf die Motivation niederschlagen. Außerdem ist es natürlich so, dass Motivation, jetzt bringe ich noch einen Aspekt rein, auch mit steigender Qualifikation zunehmen kann. Vielleicht fühle ich mich am Anfang unsicher bei einer neuen Aufgabe und erst dann, wenn ich entdeckt habe, hey, ich krieg's ja doch hin, dann steigt auch meine Motivation, mich mit dieser Aufgabe auseinanderzusetzen. Von daher eine sehr, ja, wirre Gemengelage von Motivation und Qualifikation bei einzelnen Aufgaben. Deswegen ist es eben als Führungskraft ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen, bei welcher Situation muss ich jetzt wie führen. Und da könnte eine erste Aufgabe sein für Sie als Führungskraft. Da finden Sie auch eine Checkliste oder eine Vorlage in den Shownotes zu dieser Episode, dass Sie mal Ihre Mitarbeiter, ein, zwei Ihrer Mitarbeiter mal einschätzen in einer Matrix mit den beiden Achsen Qualifikation und Motivation. Wo befinden die sich da jeweils bei bestimmten Aufgaben? Da können Sie auf der rechten Seite, wenn Sie sich das vielleicht auch parallel runtergeladen haben, mal die wichtigsten Aufgaben eintragen und dann eben in der Matrix eintragen mit Zahlen, wo finden sich diese Aufgaben meines Mitarbeiters, wie qualifiziert ist er, wie motiviert ist er, die entsprechenden Aufgaben auch durchzuführen. Die Shownotes finden Sie zu dieser Episode wie immer unter www.nachhaltigführen.blog/S01E07. Führen wie immer mit UE. Ja, und beim Ausfüllen stellen Sie jetzt vielleicht schon fest, dass es in den meisten Fällen, auch wenn Sie als Führungskraft nah am operativen Tagesgeschäft sind, es relativ einfach ist einzuschätzen, wie ist denn die Qualifikation meines Mitarbeiters bei der einen oder anderen Aufgabe ausgeprägt. Aber einzuschätzen, wie die Motivation ist, das ist häufig gar nicht so einfach. Da hilft uns sicherlich schon das Thema Persönlichkeit, dass wir uns beispielsweise überlegen, wenn mein Mitarbeiter sehr extrovertiert, menschenorientiert, sprich initiativ, gelb ist, dann machen ihm wahrscheinlich auch Aufgaben mehr Spaß, wo er Kontakt zu anderen Menschen hat, wo er seine Kreativität entfalten kann, wo er auch mal nachdenken und unterschiedliche Lösungen entwickeln kann. Allerdings werden ihm Aufgaben weniger Spaß machen, wo er sehr strukturiert arbeiten muss, wo er alleine arbeiten muss. Das wird ihm nicht so gut liegen. Dem dominanten Roten gefallen sicherlich Aufgaben, wo er auch die Möglichkeit hat, Erfolge zu erzielen, die dann auch sichtbar werden, wo er sich hinterher auszeichnen und mit brüsten kann, dass er das auch erreicht hat, wo er relativ frei ist, auch Entscheidungen zu treffen. Das ist ja etwas, was dem Dominanten an der Stelle auch wichtig ist und wo er sich vielleicht auch behaupten kann und im Wettbewerb mit anderen steht. Weniger Spaß machen werden ihm wahrscheinlich Aufgaben, wo die Ziele und auch der Prozess dahin bis zur Zielerreichung sehr, sehr kleinteilig vorgegeben ist, wo es notwendig ist, ihn genau zu kontrollieren, damit keine Fehler passieren. Das wird wahrscheinlich eher auf seine Motivation drücken. Und beim Gewissenhaften, beim blauen Typen ist es mit Sicherheit so, dass genau die Aufgaben, die dem Gelben sehr, sehr gut gefallen, die viel Freiraum, Kreativität erfordern, für ihn nicht das Richtige sind. Er wird sich eher Aufgaben wünschen, wo eben Qualität und Genauigkeit ganz, ganz wichtig ist, wo er sehr, sehr kleinteilig arbeiten kann und wo auch der Prozess möglichst vorgegeben ist, damit er viel Sicherheit hat. Und abschließend beim grünen, stetigen Typ, da ist es sicherlich auch wichtig, genau wie beim gelben, dass er eng mit anderen Menschen zusammenarbeiten, im Team arbeiten kann, seine Stärken im Verhalten mit anderen Menschen, seine Empathie, seine Sozialkompetenz gut einbringen kann. Wenn es darum geht, Menschen zu verstehen, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen, was dem mit Sicherheit nicht so viel Spaß machen wird, sind Aufgaben, wo er sich auch behaupten muss, wo es mal notwendig ist, einen Konflikt mit anderen einzugehen und den zu lösen. Und eben durchaus auch mal sich zu entscheiden, wenn eben knifflige Entscheidungen anliegen. Von daher, da können Sie schon ein wenig abwägen, woran es denn liegen kann, dass vielleicht Motivation bei der einen oder anderen Aufgabe nicht so da ist. Eine ergänzende Hilfestellung, um genau dieses Thema der Motivation besser zu bewerten, bekommen Sie in der nächsten Podcast-Folge der Episode 8, wo es explizit um das Thema Motivation auch in der Führung geht und wir ein Instrument kennenlernen werden mit dem sogenannten Reißprofil, das eben sehr, sehr gut geeignet ist, individuelle Motivation von Menschen genau zu verstehen. Weil Sie erinnern sich an unseren Leitsatz aus einer der ersten Episoden, wer Menschen führt oder wer Menschen beschäftigt, muss sich auch mit Menschen beschäftigen. Das wird ganz, ganz wichtig werden und ist auch eine Grundlage des Themas situative Führung. Jetzt haben Sie eben schon gesehen, dass es Sinn macht, die Mitarbeiter nach Qualifikation und Motivation immer pro Aufgabe, das ist ganz, ganz wichtig einzuschätzen. Weil was häufig passiert, ist ein Führungsfehler, dass zu pauschal eingeschätzt wird und gesagt, ach, der Müller, der ist aber ein guter. Und dann neige ich eben dazu, einen bestimmten Führungsstil zu haben bei Herrn Müller. Das wäre ja schon mal Luxus, weil die meisten Führungskräfte haben nur einen Führungsstil, den sie selbst für sich auswählen und dann bei allen Mitarbeitern nutzen. Dass ich aber einen Führungsstil habe für den Müller bei jeder Aufgabe und das muss nicht unbedingt das Richtige sein. Weil das merken Sie wahrscheinlich auch schon intuitiv, wenn jemand nicht so motiviert ist bei einer Aufgabe, muss ich ihn unter Umständen ganz anders führen, als wenn er richtig brennt dafür. Wenn jemand noch nicht so qualifiziert ist, dann ist es wohl notwendig, sich damit auch stärker auseinanderzusetzen. Und so können unter Umständen bei den entsprechenden Kombinationen, die es jetzt gibt in der Matrix, 4 Felder, je nachdem, ob die Motivation oder Qualifikation hoch und niedrig ist, auch unterschiedliche Führungsstile relevant sein. Weil wir hatten gesagt, Führung bedeutet auch, Zeit in Menschen zu investieren, um eben gemeinsame Ziele zu erreichen, auf dem Weg dorthin Entscheidungen zu treffen und die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und jetzt wollen wir mal wirklich, wie beim Tennis, ran ans Netz, unmittelbar in die Führung reingehen. Wie agiere ich im Dialog mit meinem Mitarbeiter? Was ist da wichtig? Und da ist der Führungsstil die entsprechende Grundlage für das, was uns in den nächsten Episoden konkret beschäftigen wird. Denn da geht es genau um Motivation, um Kommunikation. Wie strukturiere ich das Gespräch? Wie vereinbare ich Ziele? Wie treffe ich Entscheidungen? Wie delegiere ich Aufgaben? Wie gebe ich auch Feedback? Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie entwickle ich meine Mitarbeiter? Wie führe ich auch Teams? Das werden die Fragen sein, die uns in den nächsten Episoden beschäftigen. Und all das basiert eben auch auf dem Aspekt der situativen Führung. Ich möchte, wie gesagt, Ihnen kurz mal das Modell erläutern, was dahinter liegt, in aller Kürze und es dann auf eine wesentliche Entscheidungsregel zusammenfassen, die Sie ganz praktisch in jedem Gespräch nutzen können und die Ihnen auch wirklich gut dabei hilft, intuitiv die richtige Entscheidung für den jeweils passenden Führungsstil zu treffen. Jetzt hatten wir ja schon 4 Boxen, wenn man so möchte, in die wir die Mitarbeiter eingeordnet haben. Einmal habe ich Mitarbeiter, die in Bezug auf eine Aufgabe eine hohe Qualifikation und eine hohe Motivation mitbringen. Hoffentlich ist das bei möglichst vielen Mitarbeitern, bei möglichst vielen Aufgaben in ihrem Team auch der Fall. Es kann aber auch sein, dass es Mitarbeiter gibt, die bei einer Aufgabe, vielleicht weil sie nicht so spannend ist, nicht zur Persönlichkeit passt, weil sie vielleicht auch den Sinn dahinter noch nicht verstanden haben, nicht so eine hohe Motivation haben, obwohl sie sehr qualifiziert sind. Oder es sind einfach Aufgaben, die ein Mitarbeiter schon sehr, sehr lange macht, wo er sich einfach auch mal ein bisschen mehr Abwechslung wünscht. Das wären so typische Fälle aus der Praxis. Was auch sein kann, ist, gerade bei neuen Mitarbeitern, da treffen wir das häufig in der Praxis an, dass die eben sehr motiviert sind, richtig brennend für eine Aufgabe, sagen, Mensch, geil, da habe ich richtig Lust drauf, aber die Qualifikation noch nicht so stark da ist. Weil sie eben auch eine Aufgabe selten oder noch nie gemacht haben. Und was hoffentlich nicht in allzu vielen Fällen zutrifft, ist, dass es auch Aufgaben geben kann bei Ihren Mitarbeitern, wo weder eine hohe Qualifikation noch eine hohe Motivation da ist. Hoffentlich ist das nicht in zu vielen Fällen der Fall, weil, das wissen Sie auch aus der Praxis, das sind die Fälle, die mich am meisten Zeit auch kosten als Führungskraft und die durchaus am schwierigsten zu handeln sind. Überlegen Sie sich, Sie haben einen Mitarbeiter, der hat 10 Aufgaben und mit 8 Aufgaben ist er da unten in dieser Box. Ja, dann müssen Sie natürlich überlegen, wie kriege ich den da raus und wie lange gebe ich auch mir und dem Mitarbeiter dafür Zeit. Wobei das nicht heißen soll, dass das ein schlechter Mitarbeiter ist, denn es gilt, wenn es langfristig bei einem Mitarbeiter nichts zu loben gibt, dann sollte ich mir als Führungskraft als erstes mal die Frage stellen, ist dieser Mitarbeiter vielleicht einfach falsch eingesetzt in der Aufgabe, die er gerade hat? Ist es möglich, eine sinnvollere Aufgabe für ihn zu finden, wo er sich mit seiner Qualifikation und seiner Motivation noch besser für das Unternehmen einbringen kann? Weil mein Führungsverständnis ist immer, dass ich erstmal Menschen auch etwas zutraue, dass sie generell motiviert sind, selbst motiviert sind, auch Qualifikationen entwickeln können für eine bestimmte Aufgabe, wenn sie eben auch den Sinn dahinter sehen. Und das sollte immer ganz, ganz wichtig sein. Deswegen, auch wenn Sie ein bestehendes Team übernehmen als Führungskraft und Ihr Vorgänger sagt Ihnen, auch den Meier, den können Sie aber vergessen, das ist eine Pflaume, ist mein Hinweis, bilden Sie sich Ihr eigenes Bild von Herrn Meier. Häufig hat es auch eher mit Ihrem Vorgänger zu tun als mit Herrn Meier, dass er bei der einen oder anderen Aufgabe vielleicht nicht so motiviert ist oder noch nicht in der Lage war, die entsprechende Qualifikation zu entwickeln, weil sich Ihr Vorgänger vielleicht bisher einfach auch nicht so gut um Herrn Meier gekümmert hat, sich wenig Zeit genommen hat, um ihn entsprechend zu entwickeln. Von daher, jetzt überlegen wir uns nochmal für diese vier Bereiche, die ich jetzt gerade hatte, hohe Motivation, hohe Qualifikation, dann das genaue Gegenstück, niedrige Motivation, niedrige Qualifikation bei einer Aufgabe, dann niedrige Motivation, aber hohe Qualifikation und entsprechend niedrige Qualifikation, aber eine wahnsinnig hohe Motivation. Wie sollte ich denn da entsprechend führen? Und dafür ist es wichtig, bestehende Führungsstile, die Sie vielleicht schon mal kennen, eine Systematik zu bringen. In der Führungstheorie, und da entschuldigen Sie mir den kurzen Ausflug auch in die Theorie, unterscheidet man häufig zwischen zwei Aspekten, anhand derer ich Führungsstile kategorisieren kann. Diese Aspekte sind Mitarbeiterorientierung und Aufgabenorientierung. Das heißt, stellen Sie sich die Frage, worum kümmere ich mich in diesem Moment mehr, wenn ich den Führungsstil einsetze? Kümmere ich mich eher um den Mitarbeiter, um den Menschen, mit der These dahinter, dass ich dadurch auch die Motivation meines Mitarbeiters besser verstehen und steigern kann? Oder kümmere ich mich eher um die Aufgabe in dem Moment, mit der These, haben Sie schon erkannt, dass ich dadurch vielleicht auch eher die Qualifikation meines Mitarbeiters erhöhen kann? Wenn es mir eben gelingt, ihm nochmal die Aufgabe gut zu erklären, ihn zu schulen, zu entwickeln, wie auch immer Sie das nennen mögen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Führungsstile, die Sie bestimmt auch kennen, aber vielleicht noch nicht für sich erkannt haben, ja, wie hilft mir das denn wirklich in der Praxis oder ne, sich auch überlegt haben, ah, das bringt doch nichts, wenn ich jetzt weiß, hier kooperative Führung, da steht immer in jeder Stellenanzeige. Ja, was heißt denn das wirklich? Und da möchte ich gern ein wenig Licht ins Begriffswirrwarr bringen. Oh, denn wir fangen mal an, wie nennt man diesen Stil, wo man eben sowohl sich sehr nah um den Mitarbeiter kümmert, als auch immer in Bezug auf die Aufgabe führt. Das ist das, was Sie häufig als kooperative Führung kennengelernt haben, wobei ich den Begriff ehrlich gesagt nicht so gut finde, weil Kooperation als Zusammenarbeit ist irgendwie beides. Bei jedem dieser Führungsstile arbeite ich ja zusammen. Es gibt dann auch noch den Begriff integrative Führung, von integrare, lateinisch zusammenführen, wo ich eben Mitarbeiter- und Aufgabenorientierung zusammenführe, aber sagen wir mal ehrlich, das klingt schon ganz schön theoretisch. Ich persönlich finde den Begriff coachende Führung ganz, ganz gut. Auch wenn es sicherlich, wenn man darüber streiten kann, inwieweit ich als Führungskraft coachen kann. Für mich würde coachen in dem Moment auch heißen, dass es nicht nur um eine reine fachliche Entwicklung geht, sondern dass ich immer auch am Menschen orientiert bin und den einbinde und Fragen stelle, den Mitarbeiter gegebenenfalls auch zur Selbsterkenntnis führe, indem ich die richtigen Fragen stelle. Das heißt für mich coachendes Führungsverhalten, um eben, klar, eine bestimmte Aufgabe noch weiterzuentwickeln oder eben zu sagen, jetzt geht es auch darum, die Motivation des Mitarbeiters nochmal genau zu verstehen. Das heißt, das wäre der Stil, den ich nutze bei einer hohen Aufgabenorientierung und hohen Mitarbeiterorientierung. Jetzt können Sie sich vielleicht schon überlegen, ah, bei wem hilft das denn? Und die Frage ist ja, bei wem muss ich denn beides entwickeln? Naja, bei dem Mitarbeiter, der sowohl noch nicht so motiviert ist bei einer bestimmten Aufgabe und auch vielleicht die Aufgabe noch nicht so gut beherrscht. Das heißt, in unserer Mitarbeitereinschätzung ganz unten links in der Box. Wenn noch nicht so viel Motivation und nicht so viel Qualifikation da ist, dann muss ich mich wohl um beides kümmern und eher coachend führen. Jetzt natürlich die Frage, womit fange ich denn an? Mit der Motivation oder mit der Qualifikation? Naja, testen wir mal vielleicht zuerst mit der Qualifikation anzufangen. Ich erkläre also dem Mitarbeiter die Aufgabe genau, wie er das machen soll, wie es funktioniert. Jetzt merken Sie schon, die Gefahr ist relativ groß, dass das, was ich sage, bei meinem Mitarbeiter zum einen Ohr rein und zum anderen rausgeht, weil er noch gar nicht richtig aufnahmefähig ist. Deswegen macht es in vielen Fällen eher Sinn, bei der Motivation anzusetzen. vielleicht auch erstmal zu hinterfragen, weswegen dem Mitarbeiter die Aufgabe nicht so viel Spaß macht, was ihn denn motiviert und umtreibt in der Arbeit, was ihn davon abhält, sich noch genauer mit der Aufgabe auseinanderzusetzen. All das können praktische Fragen sein, die ihnen dabei helfen, den Mitarbeiter an der Stelle noch besser zu verstehen. Und häufig hilft es beim Mitarbeiter dann mal, diese gedankliche Handbremse im Hinterkopf zu lösen, dass er sich eher auch bereit zeigt, sich mit der Aufgabe auseinanderzusetzen, weil er vielleicht auch den Sinn dahinter verstanden hat, weswegen er das machen soll. Das hält uns häufig davon ab, auch Qualifikation aufzubauen. Und dann entsteht häufig folgendes Phänomen, dass er sich interessiert zeigt, sich auch mal näher rantraut an die Aufgabe, sich anschaut, wie könnte es denn gehen, und dann wachsen häufig Motivation und Qualifikation miteinander. Von daher, wenn es so ist, dass der Mitarbeiter bei einer Aufgabe noch nicht so viel Motivation zeigt und noch nicht so qualifiziert ist, ist eher coachende Führung angesagt, kooperative Führung, wo sie sich sowohl um die Aufgabe kümmern als auch um die Motivation des Mitarbeiters. Nächster Führungsstil wäre, dass ich eine hohe Aufgabenorientierung zeige, wie wir es auch gerade schon gesagt haben, und eine niedrige Mitarbeiterorientierung. Das heißt, ich konzentriere mich stärker in dem Moment auf die Aufgabe. Das heißt, das fachliche Anleiten, das Erklären, wie eine Aufgabe funktioniert, das kennen Sie häufig als so autoritäre Führung. Und den Begriff finde ich ehrlich gesagt auch nicht so gut, weil es geht gar nicht darum, hierarchisch dominant irgendwie zu führen und ja Anweisungen zu erteilen, sondern es geht eher darum, anzuleiten. Wenn Anweisen, dann maximal wieder Platzanweiser im Kino. Das kennen Sie vielleicht auch noch. In Hannover, wo ich herkomme, gibt es noch so ein altes Kino aus den 70er Jahren. Wenn Sie da zu spät kommen und das Licht aus ist, dann kommt jemand mit der Taschenlampe und führt Sie so zu Ihrem Platz. Und so würde ich eine anleitende oder erklärende Führung verstehen, dass Sie eben dem Mitarbeiter zeigen, wie die Aufgabe funktioniert, sagen, Mensch, setz dich mal daneben, ich zeig dir das, lass uns das erste Mal gemeinsam machen, auch Fragen stellen vielleicht schon, wie würdest du denn vorgehen? Das ist so die Grenze zum coachenden Führungsstil, weil da gibt es auch nicht nur schwarz oder weiß in der Praxis, ehrlich gesagt. Naja, und für welchen Mitarbeiter brauchen Sie diesen Führungsstil? Offensichtlich für den, der schon motiviert ist bei einer bestimmten Aufgabe, der Lust drauf hat, das zu machen, aber noch nicht so richtig weiß, wie soll ich denn da vorgehen, sich deswegen vielleicht noch nicht so richtig rantraut. Und deswegen ist es auch total in Ordnung, bei diesem Führungsstil einen Schwerpunkt auf die Aufgabe zu legen und sich nicht so intensiv mit dem Mitarbeiter zu beschäftigen, im Sinne von, ihn als Menschen zu erreichen mit seiner Motivation. Denn wir haben ja gesagt, durch Mitarbeiterorientierung versuche ich ja, Motivation auch entstehen zu lassen oder zu verstärken. Naja, und wenn jemand schon motiviert ist, dann muss ich das doch offensichtlich gar nicht mehr so stark machen. Stellen Sie sich das vor bei sich selbst. Sie haben eine Aufgabe, die Sie einfach noch nicht so gut kennen, wo Sie aber richtig Lust drauf haben und Ihre Führungskraft kommt und versucht, Sie nochmal zu motivieren und sagt, Mensch, macht dir das auch wirklich Spaß? Was kann ich denn tun, um dich zu motivieren? Und Sie sagen sich, hey, was willst du von mir? Ich bin doch schon motiviert. Sag mir doch bitte einfach, wie es geht. Und dann habe ich auch richtig Lust, diese Aufgabe zu übernehmen. Von daher, um selber auch effizient zu sein, ist es wichtig, sich zu fragen, was muss ich jetzt stärker machen in dem einen Moment? Kommen wir also zum genau gegenüberliegenden Führungsstil, wo Sie sehr stark mit dem Mitarbeiter arbeiten und an die Motivation rangehen, die Aufgabe aber gar nicht mehr so stark im Vordergrund steht. Das nennt man häufig partizipative Führung, das heißt, den Mitarbeiter sehr eng einzubinden, Fragen zu stellen. Beispielsweise, was würde dir denn Spaß machen? Woran liegt es, dass dir diese Aufgabe noch nicht so viel Spaß macht? Was würde dich denn motivieren konkret an der Stelle? Wie glaubst du denn, könnten wir vorgehen? Was meinst du, weswegen ist diese Aufgabe so wichtig? Und über Fragen eben herauszufinden, wie ist da die Motivation des Mitarbeiters gelagert, ihm dann vielleicht auch Angebote zu machen, dass er seine individuelle Motivation in der Aufgabe noch stärker einbringen kann oder einfach nur zu erläutern, weswegen die jeweilige Aufgabe so wichtig ist, um dann anschließend ihn weiter laufen lassen zu können, weil er weiß ja auch, wie er die Aufgabe machen soll oder sie ist eben gar nicht so schwierig zu lernen und der Mitarbeiter kann sich da gut einarbeiten. Das heißt, wenn es stärker so ist, dass die Motivation nicht vorhanden ist, dann muss ich stärker oder sollte ich stärker partizipativ führen und mich mit dem Menschen, mit dem Mitarbeiter auch auseinandersetzen, seine Motivationslage genau verstehen und entsprechend berücksichtigen. Und dann bleibt natürlich noch ein Stil über, nämlich den, wo ich gar nicht so intensiv an der Aufgabe arbeite und mich auch gar nicht mehr so intensiv mit dem Mitarbeiter auseinandersetze. Jetzt denken Sie, komisch, was will denn der Heumann an der Stelle? Ich muss mich doch aber um meinen Mitarbeiter kümmern, ich muss doch führen. um Gottes Willen. Naja, aber das ist genau das, was Sie kennen unter dem Begriff laufen lassen. Einem Mitarbeiter Freiraum geben, Vertrauen entgegenbringen, weil ich eben weiß, er ist sehr motiviert bei der Aufgabe, die zu erledigen, und er kann sie auch gut. Das heißt, für den letzten Typ Mitarbeiter, der überbleibt, hohe Motivation, hohe Qualifikation, da muss ich doch beides gar nicht mehr so stark machen. Der ist doch bereits motiviert und der kann die Aufgabe doch. Da wäre es doch komisch, wenn ich sage, ich habe als Führungskraft den einen Stil, den ich durchziehe, und ich führe immer kooperativ, dann müsste ich ihm ja jetzt nochmal die Aufgabe erläutern, obwohl er sie schon kennt. Das ist doch ein merkwürdiger Gedanke. Von daher kann es eben da genau richtig sein, eher einen Führungsstil zu haben. Ja, wie könnte man ihn bezeichnen? Teilweise findet man Laissez-faire-Führung. Finde ich persönlich nicht so gut, weil Laissez-faire klingt immer so, als wollte ich Führung irgendwie vermeiden. Das ist ja auch merkwürdig, weil ich bin ja auch Führungskraft, um zu führen. Von daher ist das häufig nicht der geeignete Begriff. Geeigneter ist häufig der Begriff delegierende Führung. Und da müssen wir vielleicht nochmal erläutern, Delegation kann sehr unterschiedliche Ausmaße haben. Und zwar könnte Delegation bedeuten, da kommen wir in einer der nächsten Episoden noch dazu, dass Sie schon sehr kleinteilig eine Aufgabe erklären und dann übertragen, was ja jetzt eher hier der anleitenden oder anweisenden oder entwickelnden, erklärenden Führung entspricht. Delegation kann aber auch meinen, und so ist es hier zu verstehen, dass Sie eine Aufgabe einfach übertragen und dann sagen, hands off, ich halte mich da auch raus als Führungskraft, ich lasse los, ich übertrage dir das als Mitarbeiter vollständig und mache dann, weil ich dir das zutraue und weil ich weiß, dass du motiviert bist, vielleicht eher Management by Exception. Das heißt, ich gucke nochmal hin, wenn irgendwas sein sollte, greife ich vielleicht nochmal ein. Ansonsten kann der Mitarbeiter aber völlig eigenständig arbeiten. Das wäre die reinste Form der Delegation und so würde ich delegierende Führung an dieser Stelle auch verstehen. Das ist in kurzen Worten das Modell der situativen Führung. Und wenn Sie jetzt vielleicht denken, hey, macht Sinn, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, dann rate ich Ihnen auch bewusst, diese Einschätzung Ihrer Mitarbeiter mal vorzunehmen, zu gucken, in welcher Box sind die. Gleichzeitig aber auch, wie der Maßschneider, um auf den zurückzukommen, immer zu gucken, hat sich der Mitarbeiter entwickelt und Menschen nicht in Schubladen zu stecken, ähnlich wie bei dem Thema Persönlichkeit, wo sie nicht mehr rauskommen, sondern eher überlegen, wohin kann ich denn meinen Mitarbeiter entwickeln? Und seien wir ehrlich, nicht jeder ist auch bei jeder Aufgabe gleichermaßen in der Lage, die volle Qualifikation zu entwickeln im Vergleich zu anderen und vielleicht auch die volle Motivation zu entwickeln. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber so können Sie sich gezielter Gedanken machen. Bei welchem Mitarbeiter will ich denn bei welcher Aufgabe welche Entwicklungsmaßnahmen einleiten? Wo will ich den Mitarbeiter auch hinentwickeln? Und Sie können auch den Fortschritt für sich als Führungskraft viel besser kontrollieren, gucken, wie effektiv war ich jetzt mit meiner Führung, wo muss ich noch nachlegen und dann auch Ihre eigene Zeit viel besser priorisieren und sich die eben besser einteilen. Einen Hinweis müssen wir dazu noch berücksichtigen und zwar gilt Folgendes, Sie werden nicht bei jeder Aufgabe auch das Leuchten in den Augen Ihrer Mitarbeiter sehen oder erzeugen können. Es gibt auch Aufgaben und das hat wiederum sehr stark mit dem Thema Persönlichkeit zu tun. Die machen Menschen einfach vielleicht keinen Spaß und sind eher so Pflichtaufgaben. Häufig sind das administrative Dinge. Und bei diesen Aufgaben ist es vollkommen in Ordnung, wenn der Mitarbeiter eine, ich würde mal sagen, mittlere Motivation mitbringt, die zumindest dazu führt und sicherstellt, dass diese Aufgabe fehlerfrei erledigt wird. Von daher kann es total in Ordnung sein, dass eben nicht jeder bei jeder Aufgabe auch richtig dafür brennt und das Leuchten in den Augen trägt. Wenn wir das jetzt insgesamt nochmal zusammenfassen, dann hatte ich Ihnen ja versprochen, dass wir eine simple Entscheidungsregel für die Praxis ableiten, die Sie auch sehr schnell und intuitiv im Gespräch umsetzen können. Die lautet, wenn bei der Führung, bei der Erledigung von Aufgaben durch einen Mitarbeiter etwas nicht funktioniert, ansonsten würde ich sagen, lassen Sie alles so, wie es ist. Wenn etwas nicht funktioniert, dann stellen Sie sich die Frage, liegt es eher an der Qualifikation des Mitarbeiters in dem Moment? Oder an der Motivation in Bezug auf diese Aufgabe? Das ist die wichtigste Frage. Und die Entscheidungsregel lautet dann, naja, wenn es in dem Moment eher an der Qualifikation liegt, dann sollte ich mich wohl hinsetzen mit dem Mitarbeiter und da noch nachschärfen, die Aufgabe vielleicht nochmal erklären oder ihn zu einer Schulung schicken, je nachdem, wie gut ich ihm diese Aufgabe auch vermitteln kann. Wenn es eher an der Motivation liegt, dann ist es wohl notwendig, den Mitarbeiter als Menschen nochmal zu erreichen, die richtigen Fragen zu stellen, mir Gedanken zu machen, wie gut passt die Aufgabe auch zu seiner Persönlichkeit, zu seinen Motiven, die wir in der nächsten Episode noch kennenlernen werden, und dann eben die entsprechenden Maßnahmen zu treffen. Oder liegt es an beidem? Und dann, das hatten wir schon gesagt, macht es eben Sinn, mit der Motivation anzufangen. Das ist also die simple Entscheidungsregel, ganz praktisch fürs Gespräch. Wenn es jetzt gerade nicht funktioniert, woran liegt es? Qualifikation, Motivation? Muss ich eher an der Aufgabe nochmal arbeiten? Muss ich mich eher mit dem Menschen auseinandersetzen? In der Praxis ist es dann häufig so im Gespräch, dass wir, gerade wenn wir es noch nicht so gut einschätzen können, mal so in der Mitte starten, uns ein wenig zwischen allen Stilen bewegen und vielleicht erstmal die ein oder andere Frage stellen. Denn ich habe ja vielleicht vor dem Gespräch Annahmen getroffen, wo sich der Mitarbeiter bewegt mit seiner Qualifikation, mit seiner Motivation. Die sollte ich natürlich nicht als Gesetz nehmen, sondern auch überprüfen. Nochmal die ein oder andere Frage stellen, nicht um auszuhorchen, sondern um meine Annahmen, mit denen ich ins Gespräch gehe, nochmal zu checken, gegebenenfalls auch umzuschwenken und zu sagen, Mensch, der beherrscht das ja schon oder ist ja doch viel motivierter, als ich dachte, dann kann ich ihn auch viel eher laufen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig und hilft Ihnen eben dabei, Ihre Zeit auch sinnvoll einzuteilen und das ist das Entscheidende, im Gespräch auch flexibel zu sein. Je nach Aufgabe, um die es geht, muss ich nämlich unter Umständen einen ganz anderen Stil wählen. Und damit Ihnen das möglichst gut gelingt und Sie nicht so vom einen Extrem ins andere schwanken und es auch beim Mitarbeiter komisch ankommt, ist es eher die Empfehlung, worum muss ich mich jetzt in dem Moment eher kümmern? Was nicht heißt, dass ich mich beispielsweise beim partizipativen Führungsstil gar nicht um die Aufgabe kümmere, sondern wir haben ja nur gesagt, dort steht der Mitarbeiter und die Mitarbeiterorientierung im Vordergrund, ist in dem Moment wichtiger als die Aufgabenorientierung, heißt nicht, dass ich das gar nicht mache. Umgekehrt, wenn ich eher anleitend, erklärend führe, spielt natürlich immer auch der Mensch eine Rolle, nur in dem Moment steht die Qualifikation und die Aufgabe im Vordergrund. Was Sie auch noch sehen werden in den folgenden Episoden, und deswegen ist es wichtig, das Thema situative Führung gut zu kennen und verstanden zu haben, jedes Führungsinstrument, was Sie nutzen, sei es, dass Sie Feedback geben, dass Sie Aufgaben delegieren, dass Sie Konflikte ansprechen, ist immer anpassbar, je nachdem, ob ich eher aufgabenorientiert oder mitarbeiterorientiert führen möchte. Sie können immer eher mit Fragen operieren und das Gespräch führen oder selber erläutern, Ansagen machen, Erwartungen formulieren. Das ist beliebig anpassbar. Das heißt, Sie sind maximal flexibel. Und jetzt spielt natürlich auch wiederum die Persönlichkeit eine Rolle. Das heißt, wenn Sie beispielsweise wissen, ja, jetzt muss ich eher partizipativ führen, dann sollten Sie diese partizipative Führung natürlich bei einem dominanten Mitarbeiter nochmal etwas anders ausliefern als bei einem Initiativen, als bei einem Stetigen, als bei einem Gewissenhaften. Von daher ist es immer ganz, ganz wichtig, sich als erstes ein Bild darüber zu verschaffen, wie ist die Qualifikation und Motivation bei der jeweiligen Aufgabe, sprich der sogenannte Reifegrad meines Mitarbeiters, sich dann zu überlegen, naja, welchen Führungsstil brauche ich dann so ungefähr? Wobei in der Praxis ist es häufig eher hinderlich, von Führungsstilen zu sprechen. Sie können auch die Bezeichnungen hinterher gleich wieder vergessen. Wichtig ist für die Praxis, dass Sie sich überlegen, geht es jetzt eher um den Menschen, eher um die Aufgabe und wie mache ich das Ganze konkret? Und dass Sie sich dann überlegen, je nachdem, wer da vor mir sitzt, das ist der dritte Schritt, wie kann ich den gut in der Kommunikation als Persönlichkeit auch erreichen? Wie kann ich mein Verhalten situativ gut anpassen, um diesen Mitarbeiter gut zu erreichen, Erwartungen klar zu formulieren, dass wir da auch gemeinsam unsere Ziele erreichen, die wir uns in der Führung vorgenommen haben, um eben Zufriedenheit, Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit, Fairness und alle Aspekte, die für das Thema nachhaltige Führung wichtig sind, sicherzustellen. Ja, so viel zum Thema situative Führung. Ich freue mich, wenn ich Ihnen damit einige Ideen, Impulse und Inspiration auch für Ihre tägliche Arbeit geben konnte. Außerdem finden Sie in den Shownotes noch die entsprechende Vorlage, um auch Ihre Mitarbeiter einzuschätzen und auch ein, zwei interessante Quellen, wo Sie eben nochmal sich weiter inspirieren lassen können. Die Shownotes finden Sie, wie bereits erwähnt, unter www.nachhaltigführen.blog/S01E07. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Da geht es nämlich ganz konkret um das Thema Motivation, auch mit dem Reißprofil. Das wird eine Interviewfolge sein. wo ich mit einem erfahrenen Reisprofiltrainer darüber spreche, wie kann ich das ganz konkret in der Führung einsetzen. Es wird auch um die Themen Motivation, Selbstmotivation gehen. Inwieweit kann ich eigentlich als Führungskraft auch meine Mitarbeiter motivieren? Muss ich das überhaupt? Solche Fragen werden wir uns stellen. Von daher freue ich mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dahin bin ich genauso erfreut, wenn Sie mir auch eine Rezension auf iTunes hinterlassen oder mir Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen, Ihr Feedback schicken. Nutzen Sie dafür gerne den entsprechenden Blog-Eintrag und schreiben Sie mir etwas über die Kommentarfunktion auf meiner Seite www.nachhaltigführen.blog oder schreiben Sie mir unter Twitter. Da finden Sie mich unter für nachhaltig zusammengeschrieben, für auch wiederum mit UE. Von daher freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin bleiben Sie wirksam, bleiben Sie nachhaltig und vor allem bleiben Sie dran. Vielen Dank.